Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Hoss und Hopf. Mein Name ist Philipp Hopf, mit dabei Chiara Schoss-Seinpur. Wir haben heute ein interessantes Thema, und zwar geht es um Taylor Swift, die abgesagten Konzerte von Taylor Swift, aber auch einfach mal den Mythos aufzuarbeiten, dieses Weltstars. Man muss das so sagen, es ist ein absoluter Weltstar. Und ich bin nicht selber jemand, der großartig Taylor Swift Musik hört, aber Anerkennung muss man geben, der es verdient. Und wir wollen das heute mal durchgehen und warum es scheinbar auch Gruppierungen gibt oder Menschen, die verhindern wollen, dass sie erfolgreich ist oder die damit ein Problem haben. Es war ja so, dass ein gewisser Talahun in die letzten Tage in Wien verhindern wollte, wollte nicht verhindern, dass das Konzert stattfindet, sondern wollte einen heftigen Anschlag vollüben. Da wurde Sprengstoff gefunden, Zünder gefunden, Macheten gefunden, ätzende Säure gefunden und so weiter. Aber bevor wir mit all dem anfangen, möchte ich mal meinen kongenialen Partner hier, den Kian, fragen: Hast du dir eigentlich jetzt gestern das Interview zwischen Donald Trump und Elon Musk auf Twitter angehört?
Ich habe es mir tatsächlich nicht angehört. Liebe Grüße erstmal auch an alle Podcast-Hörer. Taylor Swift, interessantes Thema, komme ich gleich darauf zu sprechen. Ich finde interessant, dass du mich das jetzt bei dieser Folge fragst, weil das ja doch ein sehr politisches Thema ist. Und ich würde sagen, Taylor Swift ist eigentlich kein politisches Thema, wobei wir darüber ja in diesem Podcast sprechen werden. Also wer weiß, vielleicht werden da einige überrascht sein, was für einen Einfluss doch so ein Celebrity wie Taylor Swift auf die Politik hat. Aber bei dem Thema soll es jetzt nicht um Politik in dem Sinne gehen, sondern ums Weltgeschehen. Und Taylor Swift ist im Weltgeschehen absolut wahrscheinlich aktuell einer der relevantesten Akteure. Nicht nur wegen diesen Anschlägen, die da passiert sind, nicht nur wegen dem Attentat auf die Tanzschule, bei dem Mädchen gestorben sind, minderjährige Mädchen, die Taylor Swift Tanzkurs gemacht haben oder im Taylor Swift Stil getanzt haben. Wo ich auch ganz klar sagen muss, ich weiß gar nicht, wie sie sich dabei fühlt. Also klar, es ist nicht ihre Schuld, aber ich glaube, wenn ich in ihrer Haut stecken würde, würde ich mich nicht wohlfühlen, wenn ich wüsste, dass kleine Mädchen, die meine Tänze tanzen oder Leute, die auf meine Konzerte kommen, dass ihr Leben in Bedrohung steckt. Vielleicht ist es auch irgendwo dann einfach naiv oder so. Und so ist halt die Welt. Aber ich finde es schade grundsätzlich, weil sie ist ja nur Musikerin. Was heißt nur? Sie ist eine der erfolgreichsten Musikerinnen der Welt. Ich bin kein großer Taylor Swift-Fan, also ich glaube, du auch nicht, Philipp, oder? Oder hörst du ab und zu?
Ich bin der Größte.
Du bist Teil der Swifties ab und zu, oder?
Höre ich das, wenn es, keine Ahnung, im Radio läuft oder so, sonst ist es jetzt nicht wirklich auf meiner Playlist drauf. Aber, weil du ja so schnell von diesem Thema gerade abgewichen hast, weil es dir zu politisch ist, möchte ich noch ganz kurz etwas erwähnen. Das war der Grund, warum ich dich angesprochen habe, weil ich es sehr lustig fand. Es gibt aktuell einen harten Bash. Vielleicht wollt ihr ja, dass wir da nochmal Elon Musk näher begutachten, denn es läuft eine große Kampagne gegen ihn. Block Elon Musk aktuell. Man sollte ihn blocken bei Twitter. Und Thierry Breton, das ist der oberste Zensurmeister bei der EU quasi, der hatte Elon Musk gewarnt.
So würde ich ihn jetzt nicht bezeichnen, am Ende werden wir zensiert. Also es ist auf jeden Fall ein Bürokrat bei der EU.
Er ist auf jeden Fall vor allem ein Bürokrat und ein Demokrat, natürlich. Und weil er so sehr für die Demokratie einsteht, hat er Elon Musk gewarnt, dass er mit Donald Trump dieses Interview führt, weil dort dürfte keine Missinformation verbreitet werden. Also die absolute Angst davor, ein Interview zu verbreiten und dass Leute einfach sich ihre eigene Meinung bilden können. Die kann ja danach negativ ausfallen, die kann positiv ausfallen. Auf jeden Fall gehört es zum demokratischen Diskurs, dass sich Leute ihre eigene Meinung ausbilden können. Und er hat hier einen, wenn man so möchte, das kann man schon so sagen, einen Drohbrief. Ja, with great audience comes greater responsibility, schreibt er. Wir blenden das gerade mal hier ein. Einen Brief, wo er ihn warnt davor, doch bloß nichts Falsches zu sagen in seinem Interview mit Donald Trump. Und das Lustige, deswegen hatte ich gefragt, ob du dir angehört hast, Elon Musk hat darauf geantwortet, man muss jetzt sagen, unnachahmlicher Art und Weise, und hat geschrieben: To be honest, I really wanted to respond with this topic and literally fuck your own face.
Okay.
Also ja, ich weiß nicht, ob man das übersetzen muss.
Das ist jetzt ausgeschweift. Also ja, es gab einen Brief von Thierry Breton, einem Bürokraten von der EU an Elon Musk. Ich habe den Brief nicht gelesen. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Drohbrief war. Es wurde so gedeutet auf Twitter, das habe ich mitbekommen. Aber das müssen wir dann halt am Ende researchen.
Kann man schon
so sagen.
Müssen
wir dann halt mal Research betreiben und schauen, was will dieser Mann eigentlich von ihm und wogegen soll X verstoßen haben. Also wenn ihr da Lust drauf habt, lasst es uns gerne wissen. Dann machen wir da einen Podcast drüber. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt aktuell, ob das wirklich so eine krasse Drohung war oder ob dieser Thierry Breton einfach versucht, hier irgendwie popular zu werden, weil er weiß, dass Elon Musk halt drauf eingeht. Keine Ahnung. Am Ende des Tages, Leute, worauf ich noch hinaus wollte, ist, bevor wir jetzt zum Taylor Swift-Thema kommen, wir haben die 300.000 Abonnenten bei Hoss und Hopf auf YouTube erreicht.
Richtig,
und
richtig.
Dazu
geil,
wollte ich einfach
genau.
mal sagen, danke an jeden einzelnen Hörer. Wir wissen es wirklich extrem zu schätzen. Vor allem sind jetzt viele Hörer einfach dazugekommen, während ich ja hier auf Reisen bin und kein vernünftiges Setup habe. Normalerweise sitze ich auch wie Philipp im Studio mit Mikrofon. Und wir planen auch tatsächlich ein, würde ich sagen, schon großes Special in naher Zukunft zu den 300.000 Followern, aber auch grundsätzlich einfach so, weil wir unsere Dankbarkeit äußern wollen. Ja, Philipp, was hast du dazu zu sagen?
Ich freue mich, dass es so prosperiert. Weißt du, ich sag mal, es ist eine schöne Sache. Wir haben dieses Ding aufgebaut zusammen von null und sind dran geblieben. Und das soll vielleicht auch an alle Leute, die dazuhören, eine Motivation sein und der lebende Beweis, dass wenn du lange genug dran bleibst, dann kannst du auch was Großes erschaffen. Ja? Denn klar, jetzt kann man sagen, ihr wart ja vorher schon bekannt. Okay, alles schön und gut, aber es gibt auch andere Bekannte und zwar sehr viele, die gerade Podcasts machen. Ja? Wer macht keinen Podcast? Nur haben es die eben nicht geschafft, so groß zu werden. Und deswegen bleibt dran, seid ihr selbst ohne Maske, sprecht die Dinge an, wie sie sind. Seid einfach authentisch. Ich denke, das ist heute was ganz was Wichtiges, was genauso aber auch selten geworden ist. Authentizität, also so zu sein, wie du wirklich bist, ohne Maske, ohne Verfälschung, ohne irgendeine Rolle zu spielen, die du in Wahrheit so nicht einnimmst. Und das versuchen wir hier und wir treten immer wieder ins Wespennest rein. Deswegen gab es auch schon den einen oder anderen Shitstorm, auch medial. Wir sind dran geblieben, man hat uns nicht gebrochen und jetzt haben wir die 300.000 Abonnenten erreicht, aber wir erreichen noch deutlich mehr Menschen jede Woche auf den unterschiedlichsten Plattformen, die zwei größten wahrscheinlich, YouTube und Spotify. Das geht in die Hunderttausende und das macht mich sehr, sehr stolz, dass wir das geschafft haben und es bringt auch eine große Verantwortung mit sich.
Absolut. Und die wollen wir auch so wahrnehmen und ernst nehmen. Und ich denke, da machen wir auch einen guten Job. Das werden vor allem die Podcast-Hörer verstanden haben, die jetzt schon länger dabei sind. Am Anfang unserer Podcast-Karriere, in Anführungsstrichen, haben wir ja wirklich einfach einen Thementitel genommen und haben einfach wild drauf losgeredet, so wie man es eigentlich bei einem Podcast macht. Dann wurde das Ding schnell zu groß und wir haben auch gemerkt, einfach in diesen rasanten Zeiten, die wir aktuell haben, wie schnell und einfach sich Fehlinformationen in unsere eigene Wissensbahn einschleusen kann. Haben gesagt, hey, okay, wir nutzen das, um es zu professionalisieren, damit wir ein Research-Team zusammenstellen, damit wir Fakten immer haben, die wir präsentieren. Und wenn wir unsere Meinung äußern, auch ganz klar eben den Disclaimer geben, die Einordnung geben, das ist unsere Meinung. Und versuchen, weil da gab es ja auch, da muss man auch wohlgemerkt sagen, Philipp, es gab früher mal auf jeden Fall Podcast-Folgen, wo wir vielleicht Dinge sehr einseitig erklärt haben. Natürlich, weil es irgendwo unsere Meinung reflektiert und weil wir ja irgendwo auch eine Gegenseite bilden wollen zu der vielleicht andersweitig einseitigen Darstellung dieses Themengegenstandes. Aber das ist euch bestimmt auch aufgefallen, dass wir hier sehr, sehr oft auch die andere Seite ansprechen. Einfach damit ihr, selbst wenn ihr nur diesen Podcast hört und nicht das macht, was wir ja sowieso schon immer sagen, also Research über den Podcast hinaus, selber mit Informationsquellen auseinandersetzen und sich nur das nehmen und auch bewerten, was wir eben hier so sagen und was einem mit Perspektive auf alle anderen Informationen passt, dass wir trotzdem versuchen, wirklich hier auch immer die Einordnung zu geben. Und da würde ich sagen, Philipp, das machen wir beide sehr, sehr gut mittlerweile. Und die, die auch ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen können, beziehungsweise ein bisschen, weiß ich, mehr mit der Tiefe unserer Themen sich befassen, werden verstehen, warum wir das machen. So, ich würde sagen, kommen wir zu Taylor Swift. Wer ist sie? Erstmal würde ich sagen, ganz klar am Anfang. Wer ist Taylor Swift?
Okay, lass mich da mal ein bisschen vorlesen, um die Dimensionen auch begreifbar zu machen, denn ich glaube, nicht jedem ist klar, was für ein Weltstar, was das wirklich bedeutet. Mit weltweit über 200 Millionen verkauften Platten ihrer Diskografie gehört Swift zu den kommerziell erfolgreichsten Musikern aller Zeiten. Ja, macht euch das mal klar. Und aller Zeiten, da sind die Beatles ganz oben, da ist Elvis Presley, da ist natürlich der King of Pop, Mr. Michael Jackson himself. Das sind einfach nur die absoluten Größen. Sie löste Barbara Streisand mit 12 Nummer 1 Alben, in dieser Hinsicht führende Künstlerin, ab und brach den von Elvis Presley gehaltenen Rekord, die längste Zeit als Solokünstler die Billboard-Albencharts anzuführen. Das ist der Wahnsinn. Ich meine, für die Leute, die ein bisschen älter sind, wissen, Elvis Presley, absoluter Weltstar, heute, der verkauft heute noch wo er schon seit Jahrzehnten tot ist, für Multimillionen CDs und Musikträger, einfach nur, weil er immer noch im gedanklichen Geschehen der Menschen da ist. Ja. Zudem ist sie die erste Künstlerin, die gleichzeitig alle 10 Plätze der Top 10 der amerikanischen Singlecharts besetzte. Insgesamt erzielte Swift in ihrem Heimatland 12 Nummer 1 Songs und 14 Nummer 1 Alben. Wirklich, das ist also, ich war mir dessen auch nicht bewusst. Ich habe immer nur gedacht, was ist hier eigentlich los, dass bei diesen ganzen Konzerten, du hörst ja nur Konzertkarte, $400, $500, und dann gibt's Leute, die gehen auf 4 oder 5 Konzerte, die folgen ihr. Das ist also eine regelrechte, eine Cult-Following, also wie eine Sekte. Ja. Das hört sich jetzt negativ an, aber...
Das ist eine Fangemeinde. Du hast es ja im Fußball auch, dass einfach die Fußballfans dann weiterziehen mit der Mannschaft, wenn sie woanders auftritt.
Ja, aber solche Preise zahlen, das ist doch der Wahnsinn.
Hier, $400, $500. Und es ist auch nicht nur eine Mannschaft, es repräsentiert ja irgendwie, deswegen leben ja die Menschen den Fußball so sehr, es repräsentiert gefühlt dann auch diese Ortschaft oder das Land. Aber bei dieser Person, das ist das Erschreckende, oder was heißt Erschreckende? Beeindruckende vielleicht doch irgendwo, dass dieser Personenkult und nur eine Person so krass ist. Und krass ist eine Untertreibung. Taylor Swifts Eras-Tournee ist die erste in der Geschichte der globalen Musikindustrie, die mehr als $1 Milliarde eingespielt hat. Also sie hat mit ihrer letzten Tournee mehr als $1 Milliarde Cash generiert als Musikerin, was absolut verrückt ist. Sie knackt alle Streaming-Rekorde. Sie hat mehr als 500 Millionen Follower in den sozialen Medien. Davon alleinig auf Instagram 279 Millionen. Und im Jahr 2023 war sie die meistgesuchte Person auf Google. Und das noch vor Donald Trump. Also absolut verrückt.
Und auch da, das hat nämlich schon mit der Politik was zu tun. Und zwar schon sehr dynamisch mit der Politik was zu tun. Beispielsweise der britische Guardian titelte vor wenigen Monaten mit folgender Schlagzeile: The voting block that could decide the US election, Swifties. Swifties werden die Fans genannt von Taylor Swift. Und weil sie so einen immensen Einfluss hat auf die Menschen, ja, diese Fans, die sind wirklich die, ja, wie soll ich sagen, sie sehen Taylor Swift als ihre moralische und geistige Anführerin. Das hat also schon auch auf einen Effekt, wenn du hunderte Millionen von denen hast, in welches Lager du dich in den Vereinigten Staaten, es gibt ja nur zwei politische Lager, das sind die Demokraten und die Republikaner, in welches Lager du dich stellst. Und Kian, ich meine, das ist relativ klar, dass sie damals auf Seiten von Joe Biden steht. Und jetzt weiß ich es aktuell gerade nicht, aber
ist das klar? Also ich weiß es nicht. Stimmt das?
Was erzählt er jetzt hier wieder? Aber ich meine, sie stand auf Seiten der Demokraten.
Erzählt der alte Mann wieder vor sich hin, oder wie?
Was war mit der alte Mann da wieder?
So alt ist Philipp ja noch nicht. Also ich meine auch, mich erinnern zu können, ob es jetzt Joe Biden war oder damals Hillary Clinton. Bei Hillary Clinton haben sich ja noch sehr, sehr viele Stars zu Hillary positioniert. Ja. Das kann man ja auch so ganz klar sagen. Ist ja in Ordnung, kann sich jeder positionieren, wie er möchte, wenn er das denn möchte. Das will ich auch mal an dieser Stelle ganz klar machen, weil ich hatte auf Twitter, Philipp, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, ein paar interessante, sagen wir mal, Diskussionen mit Menschen, einfach weil ich die Meinung wissen wollte. Und ein Fall einer Diskussion war, da hat mir einer auf meine Antwort gegeben, dahin, dass ich gesagt habe, hey, bei Polymarket, das ist ja der Prediction-Marktplatz, der auf der Blockchain läuft, da ist jetzt Kamala Harris in the lead. Das heißt, sie hat eine höhere Gewinnwahrscheinlichkeit gemessen an ungefähr $500 Millionen Volumen, die dort gehandelt werden. Das muss ja nicht der Realität entsprechen, weil am Ende stimmen ja die Menschen, die in Amerika abstimmen können, ab und nicht die Leute, die global irgendwo mit einer Krypto-Wallet sitzen und drauf wetten, wer gewinnt. Aber Da gab es dann quasi eine kleine Diskussion, nicht Diskussion, sondern es gab, nennen wir es mal, einen Gedankenaustausch zwischen mir und einer anderen Person, die ja, würde ich sagen, sehr negativ Trump zuzustimmen war. Und da will ich ganz klar sagen, ich persönlich positioniere mich hier auf keine Seite. Ich betrachte Trump genauso kritisch, wie ich Taylor Swift, wie ich Joe Biden oder Kamala Harris betrachte, weil das sind, am Ende des Tages sind es auf beiden Seiten, wird Propaganda betrieben, beziehungsweise es ist so ein hartes Wort, aber es wird halt einfach Marketing betrieben und es wird die andere Seite diffamiert. Und ich bin halt ein Fan davon, einfach die Zahlen zu beurteilen, okay? Und was ich sage, ist, da gab es halt eine Konversation auf Polymarket, da habe ich das erwähnt und ich habe ein Zitat erwähnt von jemandem, der dazu eine Meinung geschrieben hat zum Thema der Zahlen. Und das würde ich gerne mal kurz vorlesen. Und zwar sagt er, vor 8 Jahren hieß es, Hillary habe eine Siegchance von etwa 75%. Wir vertrauen den Umfragen nicht. Wir vertrauen auch den Prognosemärkten nicht, auch wenn wir sie unterstützen und Spekulationen fördern, weil Geld verwendet werden kann, um die Wahrnehmung auf dem Markt zu beeinflussen, vor allem bei Leuten, denen es egal ist, Geld zu verbrennen. Und das bist vielleicht nicht du, aber einige Leute werden es tun. Dann sagt er, wir vertrauen auch der psychologischen Kriegsführung und Propaganda nicht, weil die Leute lügen, 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 um dich zu demoralisieren und die Begeisterung zu dämpfen. Worauf vertrauen wir also? Auf nichts. Wir können nicht einmal darauf vertrauen, dass die Wahlergebnisse korrekt sind. Aber das können wir auch nicht kontrollieren. Was solltest du also tun? Spekuliere, wenn du möchtest. Nutz die Propaganda zu deinem Vorteil, um fälschliche Ängste zu kaufen. Stimme im November mit dem Herzen ab und hoffe, dass noch genug Anstand in den Menschen steckt, um die Ergebnisse nicht zu sehr zu verfälschen und lebe dann einfach mit den Resultaten. Also das waren die Worte hier von @autismcapital. Einfach mal ein Twitter-Account auf Deutsch übersetzt, die ich interessant fand, die ich so gepostet habe, weil ich wissen wollte, was ist die Meinung der Leute? Und mir antwortet jemand darauf, du feuerst doch das Ganze an, indem du ständig die Prognosen von Polymarket postest. Sobald die Zahlen dir dann nicht mehr passen, sagst du, du vertraust den Zahlen nicht mehr. Also unabhängig davon, dass ich, wie gesagt, einfach nur hier jemanden zitiere, bin ich da einfach offen. Ich sage, okay, Polymarket, das sind transparent auf der Blockchain funktionierender Service. Das sind keine CNN oder ABC News Umfragewerte, sondern das ist ja das Resultat von Spekulation in einem Orderbuch auf der Blockchain. Deswegen ist das auf jeden Fall transparent. Ob es da jetzt Leute gibt, die mit 100 Millionen auf eine Seite wetten, um das öffentliche Bild zu verzerren, wer weiß? Ich weiß es nicht. Weißt du es, Philipp? Keine Ahnung.
Grundsätzlich keine Ahnung. Ich weiß nur eines, was du vorher vorgelesen hast, ist Fakt damals. Ihr könnt euch alle erinnern, zur Wahlkampf mit Hillary Clinton, da hieß es, Donald Trump ist ein Clown, der wird niemals, ihr könnt euch alle dran erinnern, der wird niemals der Präsident der Vereinigten Staaten werden. Und jetzt steht er kurz davor, zum zweiten Mal der Präsident der Vereinigten Staaten zu werden. Deswegen,
also aktuell sieht es ja nicht danach aus, muss man
fairerweise sagen. Ich bin verwundert. Ich bin nochmal, aber da muss ich ganz kurz, wenn ich da. Wir reden davon, Joe Biden lag 11 Prozentpunkte dahinter, wo Kamala Harris gekommen ist, da lag sie sogar 12 Punkte dahinter und plötzlich liegt sie vorne. Ich bin ganz vorsichtig bei solchen Umfragen.
Okay, also wir schauen uns das an. Jedenfalls habe ich halt klargestellt, mir ist egal, wer Präsident wird, solange die Politik kryptofreundlich ist, weil ich in diesem Sektor arbeite. Ich glaube, es ist normal, dass jeder, der in seinem Sektor arbeitet, seine Interessen politisch so umgesetzt haben möchte. Ich denke, das ist normal, genauso wie der Mittelständler möchte, dass sein Warenkorb günstiger wirkt oder die Person, die quasi bei einem Altersheim arbeitet, möchte, dass Menschen, die in einem Altersheim arbeiten, auch vernünftig entlohnt werden und in unserem System so angesehen werden, wo ich aber sagen muss, da bin ich auch jemand, der das genauso sieht und der Meinung ist, dass das eine sehr, sehr viel größere Priorität natürlich hat als kryptofreundliche Gesetzgebung. Aber, und das ist das, was ich dann geschrieben habe und was meine Meinung ist, mir ist egal, wer Präsident in den USA wird, solange die Person kompetent genug ist, das Weltgeschehen möglichst ohne Kriege und unnötiges Leid zu managen. So, das ist meine Meinung zum Thema Wahlkampf USA. Finde ich es trotzdem spannend und interessant? Klar, finde ich, aber, und jetzt kommt das Verrückte, Philipp. Jetzt kommt das Verrückte. Wird dann geantwortet, Alter, dir ist also die Welt scheißegal, Hauptsache Krypto steigt. Lass asoziale Psychopathen die USA bzw. Welt regieren. Hauptsache Krypto steigt. Oh Mann, so daneben. Wenn Putin sagen würde, gib mir die Ukraine und ich kaufe für Milliarden Bitcoin, wäre er dein Held? Fragezeichen. Und dazu habe ich dann einfach gesagt, hey, ich sage wortwörtlich, dass es mir egal ist, wer Präsident wird und dass es einfach nur darum geht, dass es eine kompetente Person ist, mit ohne Kriegen. Und dann wird halt drauf wieder reingehackt. Und das ist das, was ich interessant finde. Die Leute bezeichnen Donald Trump als einen nachweislich gestörten Psychopath. Und die sagen, könnte der also deiner Meinung nach theoretisch kompetent das Weltgeschehen managen? Du erkennst also nicht, dass dieser kriminelle Vollpfosten ein notorischer Lügner ist, der die Welt noch mehr in Schieflage bringen würde. Und ich frage mich dann da einfach nur, hey, vielleicht hast du ja recht, aber war er nicht bereits 4 Jahre Präsident? Ist da die Welt untergegangen? Wie viele neue... Und
hat er die Welt in Kriege gebracht oder nicht? Ja, genau.
Genau, wie viele neue Konflikte und Kriege gab es unter Trump im Vergleich zu Biden? Und wie sieht's mit der Inflation aus? Und dann habe ich am Ende noch gesagt, ich glaube, viele überschätzen, wie viel dann am Ende ein Präsident alleinig in diesen 4 Jahren wirklich umsetzen kann. Und diese Person scheint einer davon zu sein, aber am Ende spielt es eh keine Rolle, weil weder ich noch die Person, der ich dort hier in diesem Austausch war, am Ende in Amerika abstimmen dürfen.
Es war auf jeden Fall ein schöner romantischer Austausch, den ihr beide hattet. Liebe Grüße und Kuss aufs Auge gehen auch an die Person raus, die da mit dir geschrieben hat. Ich meine einfach, lass mal die Emotionen ein bisschen raus, ja. Vor allem, das sind immer die Leute, die genau dem Gegenüber all das vorwerfen, Psychopathen zu sein, überemotionalisiert zu sein, aggressiv zu sein, verlogen zu sein und so weiter. Dann versuche mal, die Dinge, die dem anderen vorwurfst, nicht selber in jedem Post zu zeigen. Ich meine, das ist grundsätzlich eine wichtige Sache, sich rauszunehmen, nicht zu überemotionalisiert zu sein und just let it be, ja. Jetzt wenden wir uns mal wieder der guten Taylor Swift zu. Denn sie ist der Weltstar, ihr sollten mir eigentlich die Aufmerksamkeit schenken. Und jetzt haben wir hier über Personen der politischen Welt gesprochen. Wir könnten jetzt hier wirklich viel sagen. Wir haben ihre ganze Biografie rausgeholt, wo sie geboren wurde und so weiter. Vielleicht könnten wir mal so ein paar ganz simple Dinge sagen. 1989 wurde Taylor Swift in Reading, Pennsylvania, in einer Familie der oberen Mittelschicht aus Wyomissing geboren. Sie wurde nach dem US-amerikanischen Musiker James Taylor benannt, mit dem sie mittlerweile auch schon gemeinsam musiziert hat. Ihre Mutter Andrea Gardner Finelli war zunächst leitende Angestellte im Marketingbereich und später Hausfrau. Ihr Vater Scott Kingsley Swift ist Vermögensberater bei Merrill Lynch, einer der großen Vermögensberatungsfirmen. Ihr jüngerer Bruder ist der Schauspieler Austin Swift. Swifts Eltern betrieben auch eine Baumschule für Weihnachtsbäume. Auch gut. Witzigerweise, ich kenne auch jemanden, der eine Baumschule hat. Bei denen kaufe ich meine Weihnachtsbäume. Ihre Großmutter, mütterlicherseits Marjorie Finlay, war Opernsängerin und inspirierte Swift in ihren frühen musikalischen Karriere. Und man muss ja dazu auch sagen, Swift kommt ja eigentlich aus der Country Music. Country Music ist hier im Deutschen vergleichbar mit Volksmusik, muss man sagen. Ja? Volksmusik-Schlager-Richtung. Ich würde sagen, eine Mischung aus Volksmusik und Schlager. Richtige Volksmusik gibt es ja, also es gibt schon noch, aber das ist wirklich nicht mehr Mainstream. Das ist so das, was noch so in den Alpen und so gespielt wird. Ich finde sowas ja eigentlich mega geil. Ich liebe es auch, Kian. Ich habe keine Ahnung, jetzt mal eine ganz strange Frage an dich. Wenn ich in die Schweiz fahre, Schweizer Berge, Engadin und so in den Bergen, dann hast du Radiosender, da spielen die so wunderschöne, so heimatliche, schöne, harmonische Instrumente, die halt in den Bergen gespielt werden. So einfach, ich würde sagen, einfach positive Musik. Ich liebe ja sowas, so Heimatmusik. Stehst du da auch drauf?
Ich habe es leider gerade nicht wirklich im Kopf, aber ich finde das schon, also ich bin ein Mensch, der einen sehr, sehr breit gefächerten Musikgeschmack hat. Das heißt, wenn etwas so authentisch klingt und der Situation oder der Stimmung entspricht, dann bin ich per Du damit und dann kann ich dazu, so wie man es heutzutage sagen würde, viben. Das heißt, ich bin kein Techno-Fan zum Beispiel, aber wenn es einen richtig guten Techno-Song gibt und es gibt einen Ort oder eine Situation, in der dieser Song passt und der Stimmung und Emotion entspricht, dann bin ich all in dafür und feier das. Und ich glaube, das wird genauso sein bei diesen Songs. Es kommt halt auf den Kontext für mich an. Ich würde das jetzt wahrscheinlich nicht während meines nächsten Workouts anmachen, während ich Bankdrücken mache, aber also in der Situation wird es bestimmt passen.
Alright, also schauen wir uns mal ein paar interessante Stationen in jüngerer Zeit an. 2020 nach der Premiere beim Sundance Festival auf Netflix die Dokumentation Taylor Swift Miss Americana. Miss Americana veröffentlicht. Ich finde es interessant, die Mischung, weil es selber in Amerika so geschrieben wird, zwischen Nationalismus, also Nationalstolz und Leftism. Warum ist das interessant oder warum ist das vielleicht komisch? Unser Leftism, also unsere linksgerichtete Ideologie, die sieht sich überall, aber nirgendwo in der Nähe von Nationalstolz und Nationalismus. Im Gegenteil, die wollen ja gar nichts mit der Nation zu tun. Schauen wir uns einen Robert Habeck an, der findet Nationalstolz zum Kotzen und so weiter. Wir könnten hunderte Zitate rausholen von Leuten, die sehr linksgerichtet sind. Alles, was national ist, ist für sie des Teufels. Und wenn du dir das in Amerika anschaust, sie ist national stolz. Also Taylor Swift ist sehr pro-Amerika, singt oft unter der amerikanischen Flagge. Man muss dazu vielleicht auch sagen, die hätte wahrscheinlich keine Chance, irgendwas zu machen, weil es ist in Amerika schickt es sich nicht an, auf die eigene Flagge zu spucken, wie jetzt vielleicht bei uns hier, wo man eben sehr, sehr negativ eingestellt ist. Und sie verbindet eben eher eine linke Einstellung mit dem Nationalstolz der Amerikaner. Und hat das dann natürlich auch massentauglich gemacht.
Also die politischen Detektive oder politischen Sondersheriffs, die wir in Deutschland haben, würden jetzt sagen, linke Einstellung und Nationalstolz geht nicht. Zusammen, ich muss an dieser Stelle ganz klar sagen, Philipp, da muss ich vielleicht diesen Ausdruck ein bisschen kritisieren, aber ich bin mir sicher, du hast es nicht so gemeint. Eine Person, dieses Spektrum, man ist links und kann dann dieses Attribut nicht haben, was eher dieser Seite des Spektrums zugeordnet wird. Das halte ich für Schwachsinn. Ich glaube, es sind am Ende alles sind Menschen und jeder hat Meinungen und diese Meinungen und die Einstellung zu einzelnen Subpunkten kann man natürlich irgendwie klassifizieren, wenn man das unbedingt möchte. Aber man kann nicht eine Person, außer die ist jetzt wirklich politisch aktiv in einer Partei und identifiziert sich auch mit einer Seite dieses Spektrums, dann finde ich es sehr, sehr schwierig, hier zu sagen, die Person ist links oder rechts, aber macht dann das und das. Und das ist ja auch etwas, was uns oft vorgeworfen wurde, dass wir beide rechte Schwurbler sind oder irgendwie Rechtsextremisten auf dem rechten politischen Spektrum, wo ich jedes Mal dachte, hey Leute, Moment mal. Also wollt ihr mir sagen, dass Einstellungen, die wir vertreten, wie zum Beispiel, wir sind gegen Krieg, und das waren wir sehr, sehr oft und sehr, sehr vokal, bei jedem Konflikt, sei es Ukraine, Russland oder Auseinandersetzung Israel, Palästina, war unser Hauptpunkt kein Menschenleben, nicht militärisch-industriellen Komplex weiter fördern, nicht Konflikteskalation, sondern Kooperation, Gemeinsamkeiten finden und die Situation schlichten, damit so wenig Menschenleben wie möglich sterben. Ist das etwas, was irgendwie rechtsextreme Menschen machen? Macht das überhaupt jemand, der extrem ist oder jemand, der irgendwie vernünftig ist? Also, um das jetzt mal abzuschließen, was ich damit aussagen möchte, ist, für mich wirkt, und das kann ich ja auch so ausdrücken, ist ja meine Meinung, für mich hat die politische Vergangenheit in Sachen, wie sich Taylor Swift zu welcher Person positioniert hat, eher der demokratischen Seite, also der demokratischen Partei in Amerika zuzuordnen, gewusst. Aber wer weiß, ob das nach wie vor der Fall sein wird, beziehungsweise Philipp, da kommt jetzt mal meine Frage an dich, haben wir denn da irgendwie Anzeichen?
Nun, es gibt da immer Vermutungen, gerade bei Personen, die so massiv im Rampenlicht stehen und dann auch noch im Wahljahr vor einer, da viele Amerikaner sagen, Schicksalswahl, ja, da müssen wir nicht nochmal näher reingehen, aber die jede Partei für sich meint, es muss, Harris muss drankommen oder Trump muss drankommen, sonst geht die andere Seite unter and so on. Und da
die Welt geht davon, unter, das sagen ja immer beide Seiten. Es muss meine Partei gewählt werden, sonst geht die Welt unter und morgen brennt's und alles ist vorbei.
Also wenn du dir das Interview anschaust von Musk gestern und Trump sagt ja ganz klar, Harris, die ja für die Border Control zuständig war unter Biden, also für die Grenzen, die amerikanischen Grenzen. Wir wissen, das ist jetzt Fakt, dass in den letzten Jahren Millionen von Einwanderern aus Südamerika nach Amerika reingekommen sind. Wir haben einen eigenen Podcast darüber gemacht. Sprich, sie hat komplett versagt, die Grenzen zu schützen. Und der Trump hat gesagt, wenn diese Frau zu Präsidentin wird, das kann man jetzt natürlich nehmen, wie man möchte, das ist einfach seine Wahlkampfaussage, dann wird dieses Land geflutet werden mit weiteren 50 bis 60 Millionen Menschen. Und Elon Musk sagte dazu, then America will not be recognizable in the next 5 to 10 years. Also man wird Amerika nicht mehr wiedererkennen können in 5 bis 10 Jahren. Kann alles populistisch sein, ich tue jetzt nur wiederholen, was da gesagt wurde, wie sie sich gegenseitig positionieren.
Ja, also ich kann das nachvollziehen. Ich kann, wie gesagt, ich kann beide Seiten nachvollziehen. Ich will eine Sache sagen. Ich kann nicht nachvollziehen, wenn eine Partei sagt, die andere Partei wird gewählt und die Welt geht unter. Weil das wird faktisch nicht passieren. Natürlich kann der Zustand sich theoretisch verschlechtern, wenn er aktuell sich schon verschlechtert. Und da muss man sich ganz logisch die Frage stellen, Kamala Harris ist ja aktuell Vizepräsidentin. Wenn sie sich dann beim Wahlkampf hinstellt und sagt, Leute, wenn ich gewählt werde, wird es keine Steuern auf Tipps, also auf Trinkgelder geben, dann frage ich mich einfach nur ganz neutral, du bist doch gerade Vizepräsidentin, dann mach's doch jetzt, hä? Also du hast doch gerade die Kontrolle. Oder wenn sie sagt, wenn ich Präsident werde, dann werde ich die Grenze schließen. Hä, aber du bist doch gerade Vize und du kannst doch die Grenze schließen und zeigen, ich bin in der Lage, das umzusetzen, was ich befürworte. Also wählt mich, weil der Zustand so gut ist. Und Trump natürlich, auf der anderen Seite, Trump hat viele Wahlversprechen, die er nicht eingehalten hat. Vor allem das ganze Zeug rund um das Thema Bitcoin und Krypto. Auch wenn ich in dieser Szene aktiv bin, auch wenn ich da dann optimistisch FOMO habe oder Hype habe, weiß ich, dass der Typ halt bei vielen Wahlversprechen einfach nicht ernst zu nehmen ist. Aber in einem Punkt, und das ist ein Punkt, den er ja auch genannt hat, er hat gesagt, an dem Tag, wo er das Amt verlassen hat, war einer der Tage mit den geringsten Border-Überschreitungen, also die Woche oder dieser Zeitraum, in dem er gewählt war. Und da kann man dann einfach sagen, okay, das stimmt dann. Also wenn er sagt, er macht die Grenze zu und er hat sie wirklich bisher zugemacht, dann ist er wohl jemand, wenn einem das wichtig ist, dass die Grenze dicht wird, dass das passieren wird, wenn er gewählt wird. Und wenn sie gerade...
Build the Wall war ja sogar sein, Ausruf.
Genau, das ist vielleicht dann ein bisschen zu extrem und das ist dann wieder eine Position, die viele nicht vertreten wollen oder als rassistisch bezeichnen wollen. Das ist jedem seine Meinung. Dazu will ich mich auch gar nicht äußern. Aber worauf ich hinaus will ist, wenn Kamala Harris aktuell der Border-Zar ist oder wie sie jetzt von Trump genannt wird und aktuell die Zahlen das auch wirklich entsprechen, und das weiß ich nicht, das müssten wir theoretisch researchen, dann könnte ich mich dazu äußern. Aber wenn man diese Zahlen überprüft und die Zahlen sagen A, aber sie sagt B, dann braucht man nicht hoffen, dass wenn sie gewählt wird nochmal, dass sie dann jetzt aber B macht, weil sie ist gerade Vize. Und das Gleiche auf Deutschland bezogen. In Deutschland haben wir aktuell eine Regierung, die gerade Politik macht und wir haben gesehen, was mit Deutschland in den letzten Jahren passiert ist. Wirtschaftsleistung, Unternehmen, die rausgehen, Sicherheitssituation, nur um mal ein paar Punkte zu nennen. Wenn man denkt, dass die Parteien, die gerade an der Macht sind, die Situation retten können, indem sie jetzt plötzlich Dinge machen, die sie vorher nicht getan haben, dann kann man das denken. Und ich bin auch jemand, der eher optimistisch sagt, beispielsweise, die CDU war ja auch sehr, sehr lange in den Regierungsparteien oder war die Regierungspartei und hat ja auch lange Zeit, gab es ja auch viele, sehr, sehr viele positive politische Dinge, die sie getan hat, dass ich der Meinung zum Beispiel bin, aktuell, okay, man sollte jetzt wahrscheinlich, es macht wahrscheinlich für mich weniger Sinn, wenn ich wählen wollen würde, Parteien zu wählen, die aktuell das Auto gegen die Wand fahren. Aber ich kann mir vorstellen, dass es Akteure gibt, die auch aktuell irgendwie in diesem Auto sitzen oder im Auto gesessen haben, die das schon beobachten, betrachten und wo sich schon die Machtdynamik innerhalb der Partei ändern kann, wo dann diese Personen oder diese Parteien dann am Ende doch nochmal den Lenker wenden können. Also man kann da optimistisch sein, pessimistisch sein. Am Ende des Tages sollte man aber wahrscheinlich realistisch sein und sagen, okay, wenn jemand A macht und in der Lage ist, A zu machen, aber sagt, ich mache, wenn ihr mich nochmal wählt, B, dann sollte man der Person kein Vertrauen schenken wahrscheinlich.
Jo, also mein lieber Kian, jetzt lass uns mal versuchen, weil die ganzen Taylor Swift Fans, die werden sich denken, hey, ihr habt doch gesagt, ihr redet über Taylor Swift. Schauen wir uns jetzt mal ein paar krasse Statistiken an. 274 Millionen Follower gehört der Instagram von Taylor Swift. Das ist Top 15 der Welt. Und wir schauen uns jetzt mal dieses Ranking an, finde ich sehr interessant. Es gibt also Nat Geo 282, dann ist Taylor Swift mit 283, dann kommt Kendall Jenner von der Kardashian-Familie, kennen die meisten Leute. Drüber mit 294 kommt Justin Bieber, krass, hätte ich auch nicht gedacht. Ich hätte nicht gedacht, dass Justin Bieber mehr hat als Taylor Swift. Und dann kommt Nike mit 300 Millionen. Hätte ich auch nicht gedacht, dass Nike als Sportartikelhersteller so groß ist. Dann kommt Khloe Kardashian. Das ist so die Nummer 3 im Bunde bei den Kardashians mit 307 Millionen. Dann kommt Beyoncé, selber absoluter Weltstar und Ehefrau von Jay-Z mit 317 Millionen. Dann kommt Kim Kardashian, the one and only. Kim Kardashian wurde ja damals durch einen gewissen Film bekannt, den sie da gedreht hat mit einem anderen Darsteller. Die hat 361 Millionen. Und das hätte ich jetzt auch niemals gedacht. Dann kommt Ariana Grande mit 377. Also ich hätte gedacht, Kim Kardashian ist top of the pops, muss ich sagen. Das wäre, also ich hätte gesagt, 100% Kim Kardashian ist größer als Ariana Grande. Dann kommt The Rock, der ehemalige Wrestler, jetzt der Movie-Star, The Rock mit 396. Dann kommt Kylie Jenner ist mit knapp 400 Millionen, 398 Millionen, auch nochmal deutlich größer als Kim Kardashian. Ich muss mich wiederholen, hätte ich auch nicht gedacht. Dann kommt Selena Gomez, die trumpt sie nochmal alle weg. Die ist nämlich jetzt schon bei 425 Millionen, Selena Gomez. Dann kommt Leo Messi. Kian hat ja auf seinem Kanal, glaube ich, sogar schon mal ein Trikot von Leo Messi
verlost, genau, ein signiertes Trikot von Leo Messi.
Richtig, genau, mit 504 Millionen. Dann kommt noch mal mit einem riesigen Step, Alter, das ist ja zu krass einfach nur, Cristiano Ronaldo mit 635 Millionen, ja, also der Step von 504 Leo Messi zu 635 Cristiano Ronaldo. Puh. Und dann ist Instagram generell mit 675. Wahnsinn.
Also was mich jetzt noch interessieren würde auf dieser Liste wäre, dann noch einmal bitte direkt mit daneben angehängt, wie viel Vermögen haben denn diese einzelnen Personen? Also wer hat seine Reichweite am effektivsten monetarisiert, wenn er das denn wollte? Weil Taylor Swift, das ist auch eine Zahl, über die wir hier sprechen, weil es einfach Teil der Person ist, wird und ist laut Bloomberg auf dem Billionaires-Index. Das heißt, sie ist Milliardärin mit einem Gesamtnettovermögen von über 1,1 Milliarden Dollar und für den letzten Schubser in Richtung Milliarde hat dann die Eras Tour gesorgt, wo man sagen muss, die verdient da natürlich nicht alleinig daran. Da sitzen viele Parteien mit nochmal dahinter und sie besitzt viele Immobilien in New York, in Nashville, in Los Angeles, in Westerly. Zitat von einem 150 Millionen Dollar Penthouse in Manhattans Stadtteil Tribeca bis hin zu einem 11.000 Quadratmeter großen historischen Wahrzeichen in Kalifornien. Also Taylor Swift is heavy.
She's a heavy hitter. Wird in Deutschland auch sagen, eine gute Partie. Aktuell, die Schlagzeile ist hier, Bank of England faces dilemma after potential Taylor Swift upside impact on UK inflation. Um was geht's da? Das ist jetzt vom 17. Juli diesen Jahres. Ihr Einfluss auf die Finanzen in England. Zitat. Die Bank of England steht vor dem Dilemma, ob sie die Zinssätze im nächsten Monat senken soll, nachdem die offiziellen Zahlen am Mittwoch gezeigt haben, dass die Inflation entgegen der Erwartung eines leichten Rückgangs, möglicherweise als Folge der Eras-Tour von Taylor Swift, auf ihren Zielwert verharrt. Das Office for National Statistics gab bekannt, dass die Inflation gemessen am Verbraucherindex im Jahr bis Juni auf dem von der Bank angestrebten Niveau von 2% blieb. Die meisten Ökonomen hatten einen Rückgang auf 1,9% vorausgesagt, da sich die niedrigeren Energiekosten der Haushalte bemerkbar macht. Das Statistikamt erklärte, dass der größte Beitrag zum Anstieg der annualisierten Inflationsrate von Restaurants und Hotels kam, wobei einige Ökonomen den Anstieg auf die Tournee von Taylor Swift im Vereinigten Königreich zurückführten. Swift trat im Juni vor Hunderttausenden in Edinburgh, Liverpool, Cardiff, das ist in Wales oben, und London auf und ist nun wieder in London, sodass es zu einem weiteren möglichen Anstieg kommen könnte. Also was hier gesagt wird, ist, dass diese Frau quasi makroökonomischen Einfluss auf die Wirtschaften des jeweiligen Landes hat, weil sie dort ihre Tournee führt und dort so viel Kohle ausgegeben wird, ja, dass das nachher bemerkbar ist. Das ist wirklich verrückt.
Absolut verrückt. Das ist auch die Schlagzeile, auf die ich gestoßen bin auf Twitter und was auch wahrscheinlich Anlass dafür war, dass wir dieses Thema in den Research gegeben haben, weil ich gesagt habe, Philipp, schau mal, Taylor Swift ist nicht nur interessant, weil sie super bekannt ist, sondern weil sie ja hier, also es wird ja tatsächlich spekuliert, was für einen wirtschaftlichen Einfluss auf das Land hat jetzt Taylor Swift, indem sie auftritt. Denn, und das rechtfertigt sich dann irgendwo dann auch teilweise mit diesen astronomischen Ticketpreisen. Da gab es teilweise hier eine Schlagzeile von LA Times, $11,000, um Taylor Swift zu sehen, wie Konzerttickets so teuer wurden. Es gibt teilweise das Gerücht, dass Taylor Swifts Vater, Scott Swift, die ersten 100.000 Exemplare ihres Debütalbums gekauft hat, um die Verkaufszahlen anzutreiben. Keine Ahnung, ob das legitim ist oder nicht oder ob es aktuell noch relevant ist. Ich glaube, aktuell kriegt sie die Dinger auch ohne irgendeinen Boost abverkauft. Was ich sagen möchte nochmal jetzt zum Thema Taylor Swift und Einfluss. Ihr merkt schon, so eine große Reichweite. Vor allem auch die Reichweite bedeutet ja Einfluss bei Personen, bei Fans, bei ihren Swifties. Es gibt teilweise Leute, die das negativ betrachten. Ich würde es erstmal, bevor ich hier die negative Seite aufleuchte, einmal sagen, es ist natürlich etwas Positives. Ich würde jetzt nicht sagen und glaube auch nicht, dass Taylor Swift unabhängig jetzt von ihren politischen Statements in ihren Songs irgendwie dazu aufruft, man soll irgendwie mit 50 Leuten sexuell aktiv werden und fremdgehen und sie hat keine diabolischen Lyrics.
Kommst du auf sowas?
Ja, weil Philipp, schau dir die Musikindustrie in Amerika an. Du hast teilweise wirklich die diabolischsten und schlimmsten Lyrics von den größten Stars der Welt und das wird dann von Mädels, die 12 sind, mitgesungen, die noch nicht mal wissen, was diese Begriffe bedeuten, weil der neueste TikTok-Tanz halt, das ist halt der neue Trend. Und da muss ich sagen, finde ich es schon mal sehr, sehr positiv, dass Taylor Swift wahrscheinlich ihrer Reichweite gerecht weiß, was für einen Einfluss ihre Lyrics, also ihre Songtexte auf die Jugend haben und auf ihre Zuhörer haben und dass sie da auf jeden Fall vernünftigere Texte hat und auch positive und motivierende Texte und deswegen mein Respekt dafür. Es gibt natürlich Fans, die sind dann extrem emotional, beispielsweise hier mal um ein paar Schlagzeilen zu nennen, Junge fällt auf Konzert in Ohnmacht, nachdem Swift ihn berührt oder weibliche Fans weinen. Ich meine, gut, das passiert, ist auch bei Presley damals Elvis passiert oder Michael Jackson, dass die Leute da emotional werden. Aber dann hat man teilweise so Schlagzeilen wie Taylor Swift Fans in Argentinien campen 5 Monate vorher vor der Konzerthalle.
Das kann nicht sein. Also sorry, 5 Monate vorher, nicht mal 1 Monat vorher. Also was ist denn da los, bitte?
Also Scheiße. Es klingt verrückt. Aber gut, und jetzt kommt eben der Umschwung zu, okay, was hat denn einen Einfluss? Also wo liegt der Einfluss von Taylor Swift? Sie hat einmal anscheinend einen ökonomischen Einfluss, der sogar so weit reicht, dass die Zinsen in England, beispielsweise von der Bank of England, dann dementsprechend nicht oder doch angepasst werden, was für eine Wirtschaftsleistung durch ihre Konzerte erbracht wird. Aber, und jetzt kommt der wahrscheinlich größte Einflusspunkt bei Taylor Swift, ihre Fans sind einfach extrem folgsam. Und egal, was Taylor Swift macht oder sagt oder bewirbt, wird so übernommen, auch wenn man selber nicht weiß, ob das besser für einen ist oder nicht. Und da wird es dann vielleicht irgendwo auch ein bisschen gefährlich.
Gut, bleiben wir mal bei den positiven Themen noch. Mit You Need to Calm Down spricht sich Swift deutlich für die LGBTQIA plus minus Community aus. Interessante Community.
Vielleicht wäre ein kürzer oder knackigerer Name besser vom Marketing her.
Vielleicht aus marketingtechnisch, ja. Aber jo, während der Black Lives Matters Bewegung spendete Swift Geld an die Organisation NAACP Legal Defense and Educational Fund, die sich für afroamerikanische Menschen einsetzt. Also und jetzt bei der Präsidentschaftswahl 2020 unterstützte sie Joe Biden, also da hat sie sich bekannt, laut einer Umfrage des Instituts Redfield & Wilton Strategies im Vorfeld der US-Wahl 2024 gaben 18% der befragten Wahlberechtigten an, eher für einen von Swift bevorzugten Kandidaten stimmen zu wollen. Also da sieht man schon, dass der Einfluss von Influencern, und nichts anderes ist sie, sie ist ein sehr, sehr großer Influencer. Influence steht für Beeinflussung. Sie beeinflusst mit ihrem Tun, mit ihrer Meinung, dass das durchaus einen großen Effekt hat auf die Weltpolitik nachher, muss man einfach so sagen. Ja. Und ich sag mal, ich weiß jetzt nicht, wen, auf jeden Fall aus dem Country-Bereich kann der Donald Trump auch jemanden vorweisen. Das ist Kid Rock. Kennst du noch Kid Rock?
Nee.
Kid Rock, der ehemalige Mann von Pamela Anderson, der ist auf jeden Fall auf der Seite von Trump, aber der ist natürlich nicht mal ein Hundertstel so groß und so beliebt aktuell wie Taylor Swift.
Zum Thema Kritik jetzt mal zu Taylor Swift. Es gibt Leute, die kritisieren auf jeden Fall ihre Marketingstrategie und sagen, es gibt Vorwürfe, dass Taylor Swift bewusst parasoziale Beziehungen zu ihren Fans pflegt, um dann eben die Millionen von Fans glauben zu lassen, sie könnten potenziell irgendwann mal Taylor Swift ganz nah sein, indem sie eben dann beispielsweise Fans nach Hause eingeladen hat und es dann halt einem so vorkommt, als würde man ja auch vielleicht irgendwann eingeladen werden können. Und dieses Szenario ist, da wissen wir alle, sehr, sehr unwahrscheinlich. Und wie gesagt, sie sind extrem folgsam. Und das hast du ja jetzt gerade schon erwähnt. 2020 hat sie die Demokraten unterstützt. Und zwar hat sie Folgendes getan. Im Oktober 2018 hat Swift ihre Unterstützung für die Kandidaten der Demokratischen Partei bei der Kongresswahl bekannt gegeben. Im Jahr 2020 hat Swift gegen Trump geschossen. Da hat sie gesagt, dass Trump den Todesfall von George Floyd mit seinem Rassismus mitverschuldet hat und die entstandenen Konflikte befeuert hat. Es gibt aber auch ein paar Dinge, die sie gesagt hat, die so als Gegenkonter beispielsweise zu der Alt-Right-Bewegung in Amerika kommen. Denn die hat sich zu Taylor Swift quasi bekannt und hat sie als ihre Ikone ernannt. Und dann hat sich Taylor Swift später in einem Interview mit Rolling Stones dagegen positioniert und hat gesagt, es gibt buchstäblich nichts Schlimmeres als weiße Vorherrschaft, also White Supremacy. Sie ist abscheulich, dafür sollte es keinen Platz geben. Gut, ob sie das jetzt so wirklich denkt oder vielleicht sich verpflichtet dazu fühlt, das zu sagen, als eine junge weiße Frau, die eben nicht Diversität ausstrahlt, das kann ich sagen als jemand, der wahrscheinlich eher Diversität ausstrahlt, weil er einen Migrationshintergrund hat. Aber ich bin mir sicher, dass wenn ich quasi so aussehen würde wie sie und in der Position wäre wie sie, mich wahrscheinlich klar dagegen äußern müsste, damit Leute nicht das, was ich sage, dann am Ende falsch interpretieren. Wie siehst du das, Philipp?
Du, ich als Chinese sage, ja, ich meine, guck mal, Hollywood und Musikindustrie ist so krass aufemotionalisiert und die Spaltung in Amerika ist so stark, dass du eben dich in, und ich denke, das zählt für 98% der gesamten Musikindustrie, gesamt Hollywood, die sind immer auf demokratischer Seite gewesen, pro LGBT und was ich da alles gerade aufgezählt habe, lesen wir doch nur mal hier aus der Wikipedia-Seite, ja, da steht es ja schon genau drin, unterstützt sie in einem öffentlichkeitswirksamen Instagram-Post die demokratischen Kandidaten Phil Bredesen und Jim Cooper bei den US-Zwischenwahlen 2018 in ihrer Heimatstadt Tennessee. Sie gilt als liberal und ist für die Wahlfreiheit, die Gleichberechtigung der Geschlechter, LGBT, das ist, also es gibt immer andere Abkürzungen, Rechte und Waffenkontrollen sowie gegen Rassismus, weiße Vorherrschaft, Sexismus, Homophobie, Polizeibrutalität. Sie verurteilt die Präsidentschaft von Trump und so. Also genau so, wie ich es mir vorstellen würde. So ist
also auch. Pass auf, Philipp, ich muss dazu noch mal eine Sache sagen. Ich finde ja diese Punkte, die du jetzt aufgezählt hast, die für die scheinbar Taylor Swift gilt und für die auch viele andere Menschen gelten, als auf jeden Fall relevant. Beispielsweise Rechte von LGBT. Das muss ja nicht nur Rechte von den einzelnen Gruppen, die jetzt unter diesem Gesamtsammelbegriff zusammengefasst werden, sein, sondern einfach von Minderheiten. Rechte von Minderheiten sollten zählen, sind relevant. Waffenkontrolle bin ich weiß ja, ich bin kein Fan von der Art und Weise, wie das in Texas oder in Amerika abläuft, insgesamt, dass jeder mit einer Waffe rumläuft. Gegen Rassismus, ich würde sagen, ich bin auch gegen Rassismus. Ich habe auch Rassismus in meiner Jugend erlebt, da bin ich auch dagegen. Ich bin auch gegen Sexismus, ich bin auch gegen Homophobie und ich bin auch gegen Polizeibrutalität. Ich glaube, das Problem ist, dass man diese Dinge nicht mehr normal erwähnen kann und sagen kann, okay, Leute, wir sind alle interessiert an einer Gesellschaft, die funktioniert und diese Punkte sind relevant in einer Gesellschaft, die funktioniert. Aber alles hat seine Priorität. Das heißt, wir sollten nicht ganz oben auf unsere Prioritätenliste und damit auch den Headspace, also den Gedankenraum über Themen, über die wir uns unterhalten, über die sich unsere Politiker unterhalten und um die sich unsere Politiker kümmern, damit befüllen, welche Toilette, welches Symbol auf welcher Toilette stehen sollte, sondern eben mit den Konflikten, mit den Menschenleben, die sterben bei diesen Kriegen. Wie kann man solche Situationen vermeiden? Wie kann man dazu beitragen, dass vor allem die Unter- und Mittelschicht, die ja durch Inflation leidet, weil der Kaufkraftverlust, wenn du in den Supermarkt gehst und du kannst dir dann dein Essen nicht mehr leisten, obwohl du den gleichen Job hast wie vor 5 Jahren, weil das etwas ist, was alle betrifft. Und wie kann man dafür sorgen, dass die gesamtwirtschaftliche Leistung nach oben geht, dass die Produktivität nach oben geht, damit sich das eben auf die gesamte Gesellschaft abfärbt und auf das gesamte Land abfärbt. Solche Dinge müssen einfach höher in der Prioritätenliste stehen. Und das Problematische, was ich eben damit sehe, mit dieser super extrem linken oder woken Bewegung ist, dass sie diese Punkte nach oben nennt, also quasi in die Liste ganz oben packt, sich damit brüstet und sagt, wir sind die Einzigen, die diese Rechte vertreten und die Einzigen, denen das relevant oder wichtig ist. Und deswegen müsst ihr uns wählen und dann am Ende auch teilweise, ich will jetzt hier niemanden direkt ansprechen, aber teilweise unter dem Vorwand einzelner Punkte wie diese, dann im Umkehrschluss weniger demokratische Dinge unternimmt. Und das ist, würde ich sagen, das Problem mit solchen Begriffen.
Gibt es, glaube ich, nichts dazu hinzuzufügen. Ich glaube, da ist meine Meinung bekannt zu diesen ganzen interessanten Themen. Ich finde auch, vielleicht dann noch eins einklingen zu lassen, wie der Kian schon sagte, dass es überhaupt erwähnt werden muss, dass man gegen Polizeigewalt ist. Was? Das sollte eigentlich bei einem normalen Menschen, der klar bei Verstand ist, sollte das klar sein. Und dass alle Gruppen ihre Rechte haben, die sich aber nicht um die Rechte anderer stellen sollten. Ja? Nicht eine Minorität, die sich über die Rechte der Majorität stellt, sollte auch klar sein. Sollte, wohlgemerkt. Wie gesagt, es drückt ja nur eines aus, welchen immensen Einfluss Taylor Swift hat. Und jetzt kann man natürlich darauf kommen, dass man das Ganze instrumentalisiert von einer gewissen Seite, sprich ihren Ruhm, ihre Macht, ihre Bekanntheit bewusst weiter nach vorne trägt, sie quasi bewusst politisch weiter pusht, weil man weiß, ich rede jetzt von quasi einer Spekulation, einer Theorie, die im Raum steht, weil man bewusst weiß, dass sie damit Millionen von Wählern beeinflussen kann. So, und wenn man quasi den Pakt mit ihr macht, okay, wir sorgen dafür, dass du der größte Weltstar des Planeten Erde aktuell bist und dafür tust du dich aber politisch auf unsere Seite positionieren, damit können wir nachher die Politik kontrollieren und du kriegst ein paar Milliarden für deine weltweiten Tourneen, die du machst. Und das ist jetzt, wie gesagt, das ist jetzt nicht irgendwie aus Schwurbelhausen hier, sondern ich lese gerade mal vor.
Leben wir beide in Schwurbelhausen?
Du vielleicht. Ich lebe in Stuttgart und das ist auf jeden Fall Platz Nummer 2, was Messerstechereien in Deutschland gerade angeht. Auf jeden Fall, von einigen wurde sie als Pentagon Asset bezeichnet. Also, dass sie bewusst dazu eingesetzt wird, Wähler zu beeinflussen. Hier die Schlagzeile. Pentagon rejects Fox News conspiracy about Taylor Swift being recruited as an asset. Also, quasi, dass sie von der Politik bzw. vom Geheimdienst eingesetzt wird, ihren gigantischen Ruhm dafür einzusetzen, ein politisches Ziel durchzusetzen. Das ist einfach jetzt mal hier draußen, ja. Und als Psy-Op, also Operation für psychologische Kriegsführung, die das Pentagon implementiert hat, um die Meinung der Bevölkerung zu beeinflussen. Wir wissen, mal davon abgesehen, dass gerade Statistiken ganz klar belegt haben, dass sie einen immensen Einfluss auf die Meinung von mehreren hundert Millionen Menschen hat. Ja, also das ist kein Bullshit hier. Ja?
Absolut. Also ich finde dieses Thema Psy-Op beziehungsweise grundsätzlich das Thema psychologische Kriegsführung interessant. Und ich glaube, vielleicht ist das auch nochmal ein separates Podcast-Thema, weil viele verstehen diesen Begriff
falsch. Auf jeden Fall.
Was bedeutet psychologische Kriegsführung? Einfach mal, um hier auch die Definition vorzulesen. Der Ausdruck psychologische Kriegsführung bezeichnet im Militärwesen und in der Kriegsführung alle Methoden und Maßnahmen zur Beeinflussung des Verhaltens und der Einstellung von gegnerischen Streitkräften sowie, und jetzt kommt's, Zivilbevölkerung im Rahmen oder im Vorfeld militärischer Operationen. Jetzt kann man natürlich den Bogen weit spannen und sagen, militärische Operationen, damit kann auch ein beispielsweise kalter Krieg oder ein wirtschaftlicher Krieg gemeint sein. Deswegen, also wenn euch dieses Thema interessiert, psychologische Kriegsführung grundsätzlich, dass wir da Methodik sprechen, alles offiziell, was halt eben so verwendet wird und was auch so von den ganzen militärischen Institutionen kommuniziert wird und was nicht kommuniziert wird, dann lasst uns das gerne mal wissen. Dann machen wir da einen Podcast dazu. Finde ich interessant, dass Rolling Stone da so offen diese Theorie auf Pentagon Asset, dass das so aufgeworfen wird. Das ist ja ganz klar hier von Rolling Stone. Und also ich wäre da jetzt nicht drauf gekommen, Philipp.
Ja, also Fox News, das kann man natürlich sagen, okay, Fox News ist den Demokraten zugewandt. Aber interessant auf jeden Fall. Denn es ist auch so, wer so groß ist, der wird natürlich auch von seinen Fans wiederum aufgefordert, teilweise sogar politisch zu werden, ja. Und eine steigende Anzahl an Fans tut Druck auf sie ausüben, zum Gaza-Konflikt etwas zu sagen, weil komischerweise, da äußert sie sich nicht dazu zum Gaza-Konflikt, ja. Und blenden wir gerade mal ein hier, da gibt's Post, I want to see everyone using Swifties for Palestine today. Taylor Swift 13, we are calling for you to speak up now, to donate to the Palestinian families fleeing the bombing in Gaza now. Ja, also tun sie dazu aufrufen, sich doch auch hier politisch zu äußern. Und das macht sie nicht. Keine Ahnung, warum sie das nicht macht.
Aber das Ding ist, Philipp, dann würde man ja sagen, das ist ja ein Vorwurf, den die Rechte, politische Rechte in Amerika macht. Die sagt, die Linke ist pro-Palestine und die ist super krass auf der.
Ja, aber sie ja jede anderen linken politischen Punkt tut sie bedienen. Ja? Waffenkontrolle, LGBTQ, Positionierung gegen Trump, Frauenrechte, alle linken Thinking Points bedient sie.
Aber wie gesagt, das sind ja, würde ich sagen, nicht nur linke Punkte. Also vielleicht bin ich da einfach blauäugig. Aber in meiner Definition sind das einfach Punkte, die irgendwo relevant sind. Wenn sie auf deiner Prio-Liste ganz oben stehen und du dann lieber dich um Frauen- und Männertoiletten Bezeichnungen kümmerst, statt dich darum zu kümmern, was mit deinen Menschen in deinem Land passiert, dann bist du halt einfach ein Idiot, meiner Meinung nach. Aber was ich sagen will ist, am Ende des Tages, Taylor Swift ist ja jetzt aber auch keine Politikerin. Also ich kann es schon verstehen, dass vor allem sie als Person, die jetzt merkt, wie groß die jetzt geworden ist, auch nochmal über die letzten 4 Jahre, weil ich glaube, das Wachstum war da auch nochmal sehr, sehr groß, weil das ist ja auch die erste Tournee jemals, die 1 Milliarde Dollar umgesetzt hat in der musikalischen Welt, dass sie jetzt vielleicht immer vorsichtiger wird und sagt, okay, jetzt wollen alle Seiten immer, dass ich mich beziehe. Israel will, dass ich mich auf deren Seite beziehe, Palästinenser wollen, dass ich mich auf ihre Seite beziehe. Ich muss irgendwie neutral bleiben, weil, und das wäre auch das Vernünftigste, wenn sie das so weitermacht und wenn sie das jetzt durchzieht bis zur Präsidentschaftswahl in ihrer Position, wäre es wahrscheinlich das Vernünftigste zu sagen, Leute, ich wähle, wen ich wähle, weil ich in meiner Position als Mensch für mich analysiere, was mir politisch wichtig ist und ihr solltet selber für euch wählen und ihr solltet selber wählen gehen, weil es relevant ist, aber ihr solltet nicht das wählen, was andere Leute wählen, sondern das, was ihr wählen wollt. Und wenn sie das so machen würde, dann wäre das auf jeden Fall sehr, sehr gut.
Ja, wenn wir auf die aktuelle Situation nochmal zurückkommen, jetzt wurden ja in Wien Konzerte gestoppt. Ich meine, es sind 3 an der Zahl, weil es einen Anschlagsversuch gab und einen sehr ernstzunehmenden Anschlagsversuch von einem jungen Mann namens Behran. Behran dachte ich eigentlich, ist ein türkischer Name. Ich habe nämlich auch noch einen guten türkischen Freund, der heißt auch Behran. Und der, blenden es gerade mal ein, mit seinem Bild, schön wieder seinen langen Bart präsentiert und 2 Macheten drauf, der hatte vorgehabt mit anderen Leuten, hatte auch Bomben gebaut, Chemikalien, die man bei ihm gefunden hat, Sprengzünder, die man bei ihm gefunden hat und so weiter. Er hatte vor, ein größeres Attentat vor dem Ernst-Happel-Stadion, das ist das Wiener Nationalmannschaftsstadion, wenn man so möchte, ich glaube, es hat ein Fassungsvermögen so von 50.000 bis 60.000 Leuten, einen großen Anschlag zu verüben mit Säure. Er wollte eine Säurebombe zünden, das und dann selber reinstürmen in Stadion und dann dort eben mit seinen Messern abgehen. Also sehr tragische Geschichte, vor allem nach der England-Geschichte. Übrigens, nachdem wir das Massaker hatten in England vor kurzem, welches die ganzen Ausschreitungen ausgelöst hat, haben wir jetzt bereits einen weiteren großen Fall. Die letzten Tage wurde eine Mutter und ein Kind abgestochen wieder. Aber ich meine, das könnten wir jeden Tag aufs Neue sagen, weil jeden Tag passiert es. Und dann jetzt dieses große Problem in Wien, wo dieser junge Mann und ich glaube 2 weitere festgenommen worden sind und man dann eben, wie gesagt, Sprengstoff und unterschiedlichste Utensilien gefunden hatten, die darauf hinweisen, dass der Mann ein großes Attentat vorhatte bei einem Taylor Swift-Konzert, was wiederum dazu geführt hat, dass die Konzerte komplett abgesagt wurden.
Aber ob das jetzt was mit Taylor Swift zu tun hatte oder einfach nur, hey, okay, es ist ein Konzert, wo viele Leute sind, das kann ich für meine, was auch immer, Narrative oder was ich umsetzen möchte, ausnutzen. Das war wahrscheinlich dann der Hauptgrund. Was ich nochmal interessant finde zum Einfluss von Taylor Swift, bereits im Juni 2015 hatte sie massiven Einfluss, denn sie hat sich gegen Apple gestellt und veranlasste, dass Apple die Bezahlung von Künstlern überdenken und großzügiger gestalten sollte. Denn Apple hatte geplant, im Rahmen seines neuen Music-Streaming-Dienst Apple Music den Nutzern 3 kostenlose Probemonate zu gewähren, wobei die Künstler leer ausgehen sollten. Indem sie sich damals dann weigerte, ihr Album Apple zur Verfügung zu stellen, bewirkte sie ein Umdenken. Und Apple wird zwar weiter die Titel kostenfrei anbieten, die Künstler nun jedoch finanziell entschädigen. Also interessant, dass sie damals schon Einfluss hatte in Sachen Apple.
Ganz klar. Und was ich auch noch sehr interessant finde, das ist ja wirklich ein offizielles Thema, ist die sogenannte Konzertamnesie. Ich zitiere hier gerade mal, bizarres Phänomen. Taylor Swift-Fans erinnern sich nicht an ihr Konzert. Nach 4 Stunden Adrenalin, Ekstase und mehr als 40 Taylor-Songs auf den aktuellen Eras-Events der Sängerin hatten sie zu Hause festgestellt, dass sie sich an nichts mehr erinnern. Für Psychologen ist das nichts Neues. Die sogenannte Post-Konzert-Amnesie trete durch extreme Erregung auf. Heißt, ist man so aufgeregt wie die Swifties, kann das Gehirn das Konzertgeschehen tatsächlich nicht richtig aufnehmen. Was zum Schluss bleibe, sei das allgemeine Gefühl, dass die Fans während des Konzerts empfanden, aber keine faktischen Details. Krass. Also ich frage mich immer, Kian, ich weiß nicht, ich meine, es gibt ja wirklich so Leute, man ist irgendwie jung oder so und hat dann von seinem Lieblingsfußballer ein Plakat in seinem Kinderzimmer hängen oder so. Aber auch da, ich war jetzt noch nie so ein großer Fan von irgendjemandem, dass ich davon irgendwie, dass es Teil meiner Lebensidentität wurde. Also solche Fans, die sich wirklich Swifties nennen, die nehmen sich ja ihre eigene Identität weg. Du bist ein Swiftie, du bist nicht der Kiarash oder der Philipp, sondern du bist ein Swiftie, meine Identität, ich bin Fan von Taylor Swift.
Ja, also ich, pass auf, Philipp, ich war auch noch nie ein Giga-Fan oder so von irgendwem und ich hatte auch noch nie so richtig so ein Idol oder so. Das heißt, ich kann mich da schlecht reinversetzen, aber ich sehe ja, und da kann man auch wieder nur den Bezug ziehen zu Fußballmannschaften, wie krass Leute auch Fans von Fußball sind. Und ich weiß, es ist nicht wirklich vergleichbar, aber man muss es einfach auf emotionaler Ebene vergleichen, dass da dann eine Verbindung besteht. Für viele ist Taylor Swift ein Idol. Warum? Weil sie sagen, oh, ich will auch so jung, selbstständig und erfolgreich sein und gute Werte vermitteln. Und ich mag ihre Musik noch obendrein und die Musik hilft mir in schlechten Zeiten und ich bin traurig und ich höre ihre Musik. Und dann ist das auch vollkommen legitim. Was das Thema Konzertamnesie angeht, gut, wenn du halt super viel Spaß hast bei diesem Konzert und das dann irgendwie psychologisch dazu führst, dass du dann kurz vergisst, was da wirklich passiert ist. Am Ende, da liefen ja auch nur Songs. Das ist ja keine politische Debatte gewesen oder eine PowerPoint-Präsentation, sondern da lief halt die Musik, die du schon kennst. Finde ich jetzt nicht so dramatisch. Deswegen, also wie gesagt, auch wenn wir hier Taylor Swift kritisieren und da gibt es noch ein paar Kontroversen, auf die wir auch auf jeden Fall eingehen können, bevor wir das Thema hier zumachen, sie hat schon viele positive Aspekte und ich muss sagen, von der musikalischen Landschaft, vor allem das, was so in letzter Zeit viel Popularität gewonnen hat, muss man und kann man doch ganz klar sagen, ist Taylor Swift wahrscheinlich, unabhängig von ihrer politischen Einstellung und wie ich dazu stehe, einer der Musiker, wo man wirklich sagen kann, okay, es ist in Ordnung und es ist nicht nur in Ordnung, sondern es ist auch vielleicht irgendwo gut, dass sie das Idol von vielen jungen Mädchen ist, statt beispielsweise, keine Ahnung, irgendwelche...
Cardi B.
Siehst du bestimmt ähnlich, oder Philipp?
Auf jeden Fall. Ich wollte aber ganz am Abschluss auch, wir rappen das Ganze zusammen, möchte ich dir eine Frage stellen, Kian. Was ist dein Lieblingslied von Weltstar Taylor Swift?
Mein Lieblingslied von Taylor Swift ist wahrscheinlich ein älterer Song, gerade, weil ich die ganzen neuen Lieder nicht wirklich kenne.
Ja?
Also ich würde sagen, ich wahrscheinlich...
Ich kenne sie auf jeden Fall nicht beim Namen. Ja. Ich habe sie bestimmt schon
Shake
oft
it
gehört.
Off.
Aber
daran erinnere ich mich.
Shake it off. Okay.
Das ist mein Gut. Lieblingssong. Jetzt Wunderbar. ganz zum Abschluss. Wir beleuchten beide Seiten. Ich habe mich jetzt sehr positiv zu geäußert. Natürlich gibt es auch Kontroversen um sie. Wir erinnern uns. MTV Music Awards 2009. Das weltbekannte Video, wo Kanye West auf die Bühne geht und sagt, nein, Taylor Swift sollte nicht die Auszeichnung fürs beste Musikvideo kriegen und sagt, Beyoncé war halt besser. Legendäres Video, lustiges Video, kennst du mit Sicherheit auch noch, Philipp. Ansonsten, wofür wird Taylor Swift kritisiert? Klar. Beispielsweise für ihre Privatjet-Nutzung. Also liebe Taylor Swift-Fans, euer Idol fliegt sehr, sehr viel Privatjet. Seit Januar und Juli 2022 nahm sie 170 Flüge. Zwischen Januar und Juli, also in 6 Monaten knapp, 170 Flüge mit ihrem Privatjet. Das ist schon wirklich krass. Also,
ja, das ist groß, oberstes Level, ja.
Philipp, aber wir fliegen doch nicht mal mit Linienflügen so viele Flüge in einem Jahr, sondern, also, oder in zwei.
Nicht mal, wahrscheinlich nicht mal in 10 Jahren, Alter, weil vor 140 Flüge, also ich fliege wahrscheinlich keine 14, 170, das wären 17 pro Jahr. Also wenn ich das auf 10 Jahre runter vergesse.
Genau, und sie, aber Jahren gut, sie hat Konzerte, aber ist dann die Frage auch wieder, dabei ist dann in nur diesen 6 Monaten, das ist nochmal 2 Jahre her, sind dann fast 8.300 Tonnen Kohlendioxid ausgestoßen. Das ist das 1.185-fache der jährlichen Emission einer Durchschnittsperson. In einem halben Jahr übrigens. Nach der Berechnungsmethode der Mortality Cost of Carbon, falls euch das interessiert, hat Swift damit pro Halbjahr etwa 2 Todesfälle durch Klimafolgen zu verschulden. Die Flüge ihres Privatjets beliefen sich durchschnittlich auf 80 Minuten und rund 224 Kilometer. Der kürzeste Flug dauerte 36 Minuten von Missouri nach Nashville. Ob man diese Route jetzt fliegen muss oder nicht, sollte sich jeder selber die Frage stellen. Aber am Ende ist es halt auch ihr Geld. Also wenn sie fliegt und vielleicht auch...
Es geht doch nicht um Geld, Kian. Es geht um die Umwelt, um den Carbon Footprint. Ich bitte dich.
Ja, aber die kann man ja ausgleichen. Man kann ja Carbon Credits kaufen, richtig?
Ach so, jetzt, natürlich, gut. Das ist auch richtig wiederum, ja. Ich hoffe, wir haben damit nicht einige Taylor Swift-Fans erschüttert jetzt. Ja. Ich möchte dazu ganz am Ende noch sagen, mein Lieblingslied von Taylor Swift ist You Need to Calm Down. Dabei spricht sie sich deutlich für die LGBTQIA+-Community aus.
Das war nicht sarkastisch, das ist real.
Nein, das ist mein absoluter Ernst. Ich liebe diese.
Okay, Freunde, ich würde sagen, abschließend, lasst uns euer Lieblingslied von Taylor Swift in den Kommentaren da. Nee, Spaß beiseite. Was meint ihr? Ab wann sollten Leute mit großer Reichweite mit ihren politischen Statements oder mit ihrer Ausrichtung öffentlich verantwortungsvoller umgehen, beziehungsweise sollten sie das überhaupt? Sollten sie sich überhaupt äußern? Oder sollte man sagen, nein, es ist nicht richtig für mich, mich dazu zu äußern. Jeder sollte selber eine Meinung bilden. Wie seht ihr das Ganze?
Alright, Kian, war ein interessantes Thema. Wir haben noch viele weitere spannende Themen, an denen wir jetzt gerade eben arbeiten. Wir haben bald schon unsere 200. Podcast-Folge. Auch krass, Kian, wenn du dir das mal überlegst. Wir haben 300.000 Abonnenten, aber noch nicht ganz 200 Podcasts hinter uns. Das heißt, wir haben im Durchschnitt mit jedem Podcast deutlich mehr als 1.000 neue Abonnenten gesammelt. Das ist schon der Wahnsinn. Das ist wirklich der Wahnsinn. Also, wenn ich das vergleiche mit meinem Kanal, Wahnsinn.
Absolut. Super. Danke, Leute, für eure Unterstützung auf diesem Kanal. Und macht euch bitte nicht die Hoffnung, so wie es die Taylor Swift-Fans wahrscheinlich machen, dass wir eine parasoziale Beziehung zu euch pflegen. Wir machen Podcasts, ihr hört die Podcasts. Ob wir uns vielleicht irgendwann mal persönlich sehen, kann nur der liebe Gott sagen. Ich kann es euch auch nicht sagen, aber macht euch nicht die Hoffnung dazu. Ich glaube, deswegen hört uns wahrscheinlich auch niemand, sondern weil einfach das interessant ist, worüber wir sprechen. Gut.
Also, alles Gute, bis bald, macht's gut, ciao, ciao.
Ciao.